Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Klein, Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor, unter anderem zuletzt von Ihnen erschien Die Ökonomie des Glücks. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Schon ein paar Jahre zurück liegt ein anderer Bestseller von Ihnen, der heute aber top aktuell ist. Da Vincis Vermächtnis oder wie Leonardo die Welt neu erfand. Heute ist der 500. Todestag Leonardo da Vincis. Herr Klein, was muss ein Mann tun, dass uns das 500 Jahre später noch interessiert?
Das, was er getan hat, grenzenlos neugierig sein, ikonische Werke schaffen und vor allem eine vollkommen neue Weise zu sehen entwickeln. Ich glaube, seine größte Leistung war, eine neue Weise zu sehen, zu entwickeln und eine neue Weise zu fragen.
Mhm. Wir werden in 30 Minuten Podcast gemeinsam auf diesen Mann, auf seine Art zu fragen, zu sehen schauen. Aber natürlich, wie steht's auch auf diesen Tag? Vielleicht dann auch ein bisschen mit Leonardo-Brille. Er ist der Mann, der die Mona Lisa erschaffen hat, das Abendmahl. Ein großer Maler, aber auch ein Erfinder, ein Architekt, ein Anatom, der zum Beispiel, ich glaube, Herr Klein, das habe ich bei Ihnen gelesen, den menschlichen Schädel sezierte, um die perfekte Form einer Kuppel zu ergründen. Einer der berühmtesten Universalgelehrten, Leonardo da Vinci, der heute vor 500 Jahren gestorben ist. Wir sprechen mit dem Wissenschaftsautor Stefan Klein. Herr Klein, so wie ich es gerade dargestellt habe, klingt das alles nach Genie. Man könnte es aber auch so zusammenfassen, wie der Philosoph Walter Zimmerli es tut von der Humboldt-Universität Berlin.
Wenn man sich genauer mit ihm befasst, stellt man fest, dass weder seine Erfindungen so großartig waren, die waren alle ganz toll und utopisch, aber keine funktionierte, noch war er als Wissenschaftler sehr weitblickend. Er war ein brillanter Zeichner und hat deswegen anatomische Zeichnungen gemacht und er war ein brillanter Maler, aber er malte immer sehr ungern. Ein Universaldilettant, würde ich mal sagen.
Walter Zimmerli sagt das. Was sagen Sie, Stefan Klein, Genie oder Universaldilettant?
Also bei allem Respekt vor Walter Zimmerli, den ich sehr schätze, aber da hat er nicht recht. Die Einschätzung Genie und Dilettant, das sind so Prädikate, die wir ihm heute aufprägen, Leonardo, und die werden ihm einfach nicht gerecht. Die sind grob vereinfachend. Ich glaube, Leonardo war ein außergewöhnlich neugieriger, ein außergewöhnlich mutiger Mensch, der viel weiter gegangen ist als andere.
Sie haben, wenn ich einhaken darf, Sie haben anfangs gesagt, die Art zu sehen und die Art zu fragen. Bleiben wir mal beim Sehen. Wie hat er denn gesehen oder anders gesehen als Zeitgenossen?
Naja, er hat zum Beispiel als Anatom Schnitte durch den menschlichen Körper gezeichnet. Zum Beispiel einen Schnitt durch den Körper einer schwangeren Frau. Das ist uns heute in Zeit von Röntgenbildern und bildgebenden Verfahren in der Medizin vollkommen selbstverständlich. Aber die Idee, dass man einen Menschen durchschneiden kann und dann funktional zeigen kann, was da ist, auf die muss man ja erstmal kommen.
Mhm. Ja.
Also Leonardo war ein außergewöhnlich fähiger Ingenieur und das sollte Herr Zimmerli als ehemaliger Präsident einer technischen Hochschule eigentlich auch wissen. Er war ein Pionier der Wissenschaft, insofern er nämlich sich von seinen Beobachtungen und im Ansatz von Experimenten leiten ließ und eben nicht mehr von überliefertem Wissen. Dass er dabei nicht zu den Ergebnissen gelangt ist, zu denen die heutige Wissenschaft gelangt ist, das kann man ihm nicht vorwerfen. Denn so etwas wie eine wissenschaftliche Methode gab es nicht. Die beginnt erst mit Leonardo.
Mhm. Diese Methode, ja, oder um es so zu formulieren, wie ich das bei Ihnen im Buch gefunden habe, diese Art zu denken, Leonardos Art zu denken, da schreiben Sie, die kann uns heute Inspirationen geben. Inwiefern?
Insofern, als Leonardo in seinem Denken immer von Fragen ausgeht. Das ist natürlich der Zeit geschuldet. Er lebt in einer Zeit, in der das Buch des Wissens weitgehend noch nicht geschrieben ist. Das Buch des Wissens besteht aus lauter leeren Seiten und überall, wo er hinschaut, kann er etwas Neues entdecken. Wir glauben heute auf alles Antworten zu haben und wenn wir sie mal nicht haben, dann gucken wir die Antwort ganz schnell im Internet nach und das macht es uns schwierig, auf originelle Gedanken zu kommen. Leonardo stellt Fragen und hangelt sich dann von dem, was er weiß, häufig weitgehend vorurteilsfrei weiter zu dem, was er noch nicht weiß. Also er ist gewissermaßen wie so ein Fassadenkletterer, der vom zweiten Stock rechts auf den zweiten Stock links hinüber turnt. Wogegen wir heute es gewohnt sind, möglichst den direkten Weg zu gehen. Und dann sehen wir eben nicht, was rechts und was links liegt.
Mhm. Interessant ist ja bei ihm auch, also wie Sie es beschreiben, klingt es ja sehr positiv. Ich habe andere Darstellungen schon gehört, unter anderem heute Morgen auch im Programm haben wir uns da ausführlicher beschäftigt, hier im Deutschlandfunk Kultur, mit der Frage, ist das vielleicht auch eine ganz starke Form der Verzettelung gewesen? Also im Prinzip von einem zum nächsten zu springen, mit allerdings ganz spannenden Ergebnissen.
Ja, Leonardo hat sich verzettelt, absolut. Er hätte das Material gehabt, um den ersten anatomischen Atlas herauszugeben. Das war auch sein Plan. Und er hat es nicht getan, weil er ständig neue und andere Ideen hatte. Und so kam der erste anatomische Atlas erst knapp 100 Jahre später heraus, wurde von Andrea Vesalius herausgegeben. Das ist sicher etwas, was ich ihm vorwerfen würde. Vielleicht wäre die Medizin heute 100 Jahre weiter, wenn Leonardo etwas zielstrebiger gewesen wäre. Aber ich kann ihm das nicht verdenken. Schauen Sie, das ist ein grenzenlos neugieriger Mensch. Das ist wie ein Kind in einem Süßigkeitenladen, der überall etwas entdecken kann. Und ich glaube, da können wir etwas von ihm lernen.
Hoffentlich hat er am Ende dann nicht Bauchschmerzen im übertragenen Sinne. Aber wenn man Ambivalenzen finden möchte bei diesem Leonardo, dann kann man ganz viele finden. Ne? Mir fällt dieser lebenszugewandte, offenbar ja auch sehr sympathische Vegetarier ein, ja, der aber gleichzeitig eine große Vorliebe hatte, Kriegsgeräte zu entwickeln, also in Zeichnung, ja, also offenbar etwas Bellizistisches auch in sich hatte.
Naja, also das hat er getan. Ich glaube nicht, dass das eine Vorliebe war, sondern der war schlicht und einfach pragmatisch. Der hat gewusst, was die Machthaber wollen, und das ist wirklich sehr spannend. Also bei Leonardo sieht man, dass sich die Wissenschaft und die moderne Technik im allerersten Moment ihres Bestehens sofort mit der Macht und dem Militär ins Bett legt, und die haben ihn einfach bezahlt. Ja, klar, das kann man moralisch verurteilen. Das ist problematisch, klar.
Leonardo sprach natürlich Italienisch oder wahrscheinlich irgendeinen toskanischen Akzent. Mhm. Ich habe erst heute gelernt, er sprach kein Latein, was ja für diese Zeit für einen, den wir heute als Universalgelehrten bezeichnen, fast undenkbar ist.
Genau, er sprach nicht nur kein Latein, er sprach noch nicht einmal Hochitalienisch, zumindest anfangs nicht. Es ist unglaublich anrührend in seinen Notizbüchern, von denen ja 6.000 von insgesamt wahrscheinlich einmal 10.000 Seiten überliefert sind, zu sehen, wie er seitenweise versucht, seinen Wortschatz zu erweitern. Also er stellt da richtig Listen auf für Synonyme und versucht, sich autodidaktisch beizubringen, wie er sich gewählter ausdrücken kann.
Das erinnert mich an ganz andere Sache, aber Malcolm X, als der im Gefängnis saß, soll er also festgestellt haben, ich bin meiner Sprache nicht mächtig, ich muss die erweitern, ich kann nicht ausdrücken, das, was ich sagen möchte. Ganz interessant, klassische Aufsteigersituation. Ne? Leonardo kam im Prinzip auch relativ einfachen Verhältnissen, ein uneheliches Kind.
Ja, er kam aus kleinen Verhältnissen, das heißt, er ist das uneheliche Kind eines durchaus angesehenen und erfolgreichen Florentiner Notars mit einer Landarbeiterin aus Vinci eben, von der man inzwischen annimmt, dass sie möglicherweise eine arabische Sklavin gewesen ist, die dann zum Christentum konvertierte. Er kommt in einer ganz einfachen Hütte zur Welt. Er lebt die ersten Jahre seines Lebens in Vinci, wo er gerade einmal die Grundschule besucht, lernt dort die vier Grundrechenarten, aber schon das schriftliche Dividieren beherrscht er nicht so richtig. Und das Erstaunliche ist, dass dieser Mann mit dieser Herkunft aufsteigen kann zum, naja, also heute würde man sagen, zu einem gesamteuropäischen Star, zu einem Mann, nach dessen Kunstwerken man sich reißt, den man verehrt, der ein persönlicher Freund des Königs von Frankreich wird.
Wie konnte das sein, dass das damals passierte? War das eher zufällig oder war das auch gerade eine Phase, in der solche sozialen Aufstiegsmöglichkeiten vielleicht besser vorhanden waren, als sie heute das wären?
Das war die Zeit. Also das war eine Umbruchszeit, die unserer heutigen Zeit in vieler Hinsicht ähnelt. Also sie haben eine große Welle der Globalisierung, durch die Entdeckung Amerikas natürlich. Sie haben einen geistigen Umbruch durch den Fall Konstantinopels, kommen viele antike Schriften in den Westen, werden da rezipiert. Sie haben neue Medien durch den Buchdruck und die politischen Verhältnisse sind instabil geworden und die neuen Machthaber versuchen einfach, Menschen, die fähig sind, an sich zu binden. Und genau diesem Umstand verdankt Leonardo seinen Aufstieg. Die Machthaber fragen einfach nicht nach Herkunft, anders als sie das vielleicht 50 Jahre früher noch getan hätten.
Meinen Sie, dass vielleicht Teil des Erfolges dieses Mannes, dieses Leonardo aus Vinci, eben auch daran liegt, dass er vielleicht nicht aus den klassischen Linien kam? Also dass er vielleicht gerade deswegen diese andere Sicht hatte, die anderen Fragen gestellt hat?
Ja, genau. Teil des Erfolges ist mit Sicherheit, dass er nicht aus einem klassischen akademischen Milieu kommt, sondern dass er eigentlich eine Handwerksausbildung durchläuft. Bei einem fantastischen Lehrmeister, Andrea del Verrocchio, und das verdankt er nun doch seinem etablierten Vater, der relativ früh die zeichnerischen Talente seines Sohnes, mit dem er immer noch Kontakt hat, entdeckt, ihn zu sich nach Florenz holt und ihn zu Andrea del Verrocchio in die Schule gibt. Das ist eine Schule, aus der viele wirklich große Meister hervorgegangen sind, unter anderem Sandro Botticelli. Und der ist ein Universalhandwerker und ein Universalkünstler. Es gibt den Unterschied noch nicht. Und da in so Handwerksbetrieben schaut man sich einfach, was funktioniert. Man kümmert sich nicht um Bücherwissen, man ist ganz pragmatisch und schaut, was funktioniert. Und das ist der Blick, den Leonardo sich aneignet.
Das ist eine sehr interessante Form der Durchlässigkeit. Wenn man das ins Heute überträgt, und das werden wir tun in etwa 15 Minuten, diese Frage eigentlich, wie müssen auch Bildungsinstitutionen, Hochschulen geschaffen sein? Wen müssen die ansprechen? Wem müssen sie offen stehen? Ist damit ja quasi fast genauso aktuell, wie es damals vor gut 500 Jahren waren für Leonardo da Vinci.
Total. Oder Sie können das Argument umdrehen, was für eine unglaubliche Verschwendung der Ressource Talent leisten wir uns eigentlich, wenn unsere Bildungswege nicht jedem und jeder offen stehen. Also wenn wir Leute wie Leonardo einfach ausgrenzen, weil sie nicht den richtigen Hintergrund haben.
Heute zu Gast der Wissenschaftsautor Stefan Klein und zu uns ins Studio gekommen ist mein Kollege Burkhard Birke, unser Experte für Entwicklung in Südamerika. Aus gegebenem Anlass waren Sie zuletzt länger in Venezuela und aus gegebenem Anlass sprechen wir. Die Lage dort hat sich zugespitzt im Machtkampf zwischen Präsident Maduro und dem Mann der Opposition, Juan Guaido, der sich ja selbst zum Übergangspräsidenten erklärt hat, von vielen Ländern, von mittlerweile 50 Ländern anerkannt wird und der gestern versucht hat, diese Macht auch wirklich zu ergreifen.
Trotz der Einschüchterung durch die Regierung sind wir nie zurückgewichen. Im Gegenteil, dieser Prozess ist unumkehrbar. Als wir gesagt haben, dass die Streitkräfte auf unserer Seite stehen, wollte man uns nicht glauben. Immer noch sind viele Soldaten von ihrer Angst gekidnappt, aber es werden immer weniger. Seht euch den Rückhalt an, den wir von der internationalen Gemeinschaft erhalten. In Venezuela gibt es nur eine Art des Putsches, wenn sie mich verhaften.
Übergangspräsident Juan Guaido gestern. Burkhard Birke, die Situation heute ist so, dass sich eigentlich nicht viel verändert hat. Also dieser Griff nach der Macht, der offenbar da versucht wurde, ist nicht geglückt.
Nein, weil einfach es zu wenige Militärs waren, die mit Guaido, die von ihm als die legitime betrachtete Verfassung, und er betrachtet sich als der verfassungsmäßige Präsident, ihn verteidigen wollten, die Seiten gewechselt haben. Und auch all die Nachrichten, die zum Beispiel aus Washington kamen, wonach angeblich einige der führenden Minister im Kabinett von Maduro die Seiten wechseln könnten und vor allen Dingen Verteidigungsminister Padrino López, haben sich nicht bewahrheitet. Da ist wahrscheinlich auch so, dass man einfach sehen muss, dass Guaido nun die Entscheidung gesucht hat. Wir müssen uns vor Augen halten, er hat sich vor 100 Tagen bereits als Übergangspräsident erklärt. Eigentlich hat er nach der Verfassung nur 30 Tage Zeit, um dann freie Wahlen abhalten zu lassen. Also ihm läuft ja die Zeit weg, ihm laufen auch die Anhänger weg, denn angesichts der prekären Versorgungslage haben die Venezolaner im Moment nur eines im Kopf, nämlich irgendwie wo was Trinkbares, Wasser zu bekommen und was Essbares und Medikamente. Die haben keine Lust, auf der Straße groß zu demonstrieren.
Warum jetzt dieser Schritt von Guaido? War er falsch informiert? Sie haben ja gerade verschiedene Anlässe gesagt, aus denen heraus er vermuten konnte, jetzt kann es glücken, oder ist es auch mittlerweile ein Akt der Verzweiflung?
Sowohl als auch. Ich glaube, dass er auch womöglich das provozieren will, was alle eigentlich nicht wollen, im Grunde ihres Herzens, nämlich die Amerikaner sogar womöglich zu einer Militärintervention zu treiben, obwohl er ja auch laut Verfassung Venezuelas die Möglichkeit hätte, nach Artikel 187.11, um ausländische Hilfe zu ersuchen. Er hat das noch nicht getan. Er braucht dazu auch einen Mehrheitsbeschluss der Asamblea Nacional, also des von Maduro eigentlich entmachteten Parlaments, was aber Guaido und die Opposition als das einzig Legitime betrachten. Von da gesehen bleibt die Situation sehr angespannt. Ich glaube, es war ein Akt der Verzweiflung und auch die Hoffnung, dass sich eben mit diesen rund, man sprach von 40 Militärs, die sich an seine Seite gestellt hatten an dem Tag, nur um an die Luftwaffenbasis hier Carlota zu gehen, dass sich da mehr noch rüberschlagen auf seine Seite, denn auch die einfachen Soldaten leiden Hunger, die leiden unter der Situation, aber die Führung nicht. Und die Führung hat alles zu verlieren, wenn Maduro geht, ihre ganzen korrupten Geschäfte, man munkelt auch, die sind im Drogengeschäft und die haben nicht genug Garantien offenbar, wenn sie die Seiten wechseln, dass sie straffrei davonkommen.
Burkhard Bürger, Sie sind auch durch die Besuche in dem Land näher dran sicherlich als Stefan Klein und ich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Klein, aber mich fasziniert immer wieder die Stärke dieser Idee, die da offenbar noch vorhanden sein muss, diese Idee des Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Maduros Vorgänger Chavez, der das stark geprägt hat und der ja damit offenbar nach wie vor so starke Teile der Bevölkerung, auch der Eliten mobilisieren kann, dass ein Machtwechsel, der angesichts der Lage irgendwie so naheliegend erscheint, nicht stattfindet.
Ja, das ist erstaunlich. Und was ich noch erstaunlicher finde, ist, wie ein Wirtschaftssystem in einem Land, das so ressourcenreich ist, dermaßen zusammenbrechen kann, dass die Leute buchstäblich hungern und die existenziellen Bedürfnisse nicht mehr gedeckt werden. Das ist mir ein Rätsel, wie das gehen kann.
Das ist ganz einfach. Man hat von den 12.000 Firmen, die es mal gab, Privatfirmen, 8.000 verstaatlicht. Man hat Militärs zum Beispiel in die Führungsposition bei der Nationalen Ölgesellschaft gesetzt. Deshalb halten sie auch die Treue zum Regime. Mhm. Die haben aber keine Ahnung von Wirtschaften, von Managen, von Ölkonzernen. Und man hat Fachleute auf die Straße gesetzt. Keines dieser 8.000 verstaatlichten Unternehmen oder Staatsunternehmen arbeitet profitabel. Man hat auch in den guten Zeiten, als der Ölpreis hoch war, Venezuela lebt zu 95% vom Erdöl, hat man nicht Geld zurückgelegt, um für die schlechten Zeiten vorzusorgen, sondern man hat es verpulvert an die Armen, um seine Leute bei der Stange zu halten. Und genau das rächt sich jetzt. Man hat nicht investiert in eine vernünftige Wirtschaft. Venezuela muss momentan 80% seiner Lebensmittel importieren und zu besten Zeiten hat es allenfalls mal 60-70% seiner im Land verbrauchten Lebensmittel selbst produziert, hat immer nur vom Dollar, den sie aus den Öleinnahmen bekommen haben, gelebt. Und das ist der Fehler dieses Sozialismus des 21. Jahrhunderts, der sich rächt. Aber warum hat Maduro noch Unterstützung? Er hat jenen Schichten zusammen mit Hugo Chavez, seinem charismatischen Amtsvorgänger, die Würde und die Bedeutung gegeben, die sie nie erfahren haben. Und das muss man einfach verstehen.
Und das wirkt nach bis heute.
Das wirkt nach bis heute. Und Maduro hat es ja geschafft, seine Leute gestern noch mal massiv auf die Straße zu bekommen, hat aber auch in seiner Rede gesagt, Leute, wir müssen hier grundlegend was ändern. Einige Dinge sind nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben.
Burkhard Bürger, vielen Dank für diese Information. Die wahre Revolution war in diesem Jahr am 1. Mai nicht auf der Straße. Sie stand in einer Vorabmeldung der Zeit. Heute können Sie es auch gedruckt lesen in der Wochenzeitung. Juso-Chef Kevin Kühnert möchte große Firmen kollektivieren. In dem Interview, das er der Zeit gegeben hat, sagt er will eine Kollektivierung von Unternehmen wie BMW, Zitat, auf demokratischem Wege erreichen. Ohne Kollektivierung sei eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar. Mein Gast heute ist der Wissenschaftsautor Stefan Klein, unter anderem zuletzt von Ihnen erschienen Die Ökonomie des Glücks, warum unsere Gesellschaft neue Ziele braucht. Wäre das so ein neues Ziel?
Es ist ja kein neues Ziel, aber ich kann trotzdem die Aufregung nicht ganz nachvollziehen. Also wenn das schon die große Revolution ist, dann haben wir wirklich keine anderen Probleme. Ich höre das als eine Provokation von Herrn Kühnert, der einfach am 1. Mai einmal die Machtfrage stellen will, und zwar die wirtschaftliche Machtfrage, darauf hinweisen will, dass unsere Gesellschaft möglicherweise nicht die der besten aller möglichen Welten ist. und der seinen Finger, glaube ich, auf einen berechtigten Punkt legt, nämlich kann Sozialpolitik eigentlich nur darin bestehen, Geld umzuverteilen? Und als solche Provokation begrüße ich das. Und ich frage Sie, wer soll denn auf diese Weise provozieren dürfen, wenn nicht der Vorsitzende der Jusos?
Da sagen Sie es so, wie es Ralf Stegner, der SPD-Vize, gesagt hat, dass er sich von einem Juso-Chef genau sowas wünscht. Anderer Sozialdemokrat, Johannes Kahrs, eher vom rechten Flügel, hat gefragt, was hat der denn geraucht, bezogen auf Kevin Kühner. Und es darf ja nicht wundern, wenn zum Beispiel von der CSU die Kritik kommt, vom Generalsekretär, vom Herrn Blume, das sei ein Rückfall in klassenkämpferische Zeiten. Habe ich auch gedacht. Gleichzeitig aber mich auch gefragt, wenn man das positiv nach vorne denkt, ja, also eben nicht den Klassenkampf darin sehen will, sondern im Prinzip eine Weiterentwicklung des Kapitalismus. Genau. Wie viele Chancen stecken da drin in so einer Aussage?
Naja, also Herr Kühnert hat ja nicht wirklich gesagt, was er eigentlich will. Er hat in zwei Antworten das Wort Kollektivierung in den Raum gestellt. Er hat sozusagen der Medienmaschine einen und den Kollegen im Politikbetrieb einen Brocken vorgehalten, auf den sich dann alle gestürzt haben. Und er hat ja nicht wirklich Ideen gebracht. Wenn man das nun wirklich weiter denkt, und ich glaube, es lohnt sich schon, darüber nachzudenken, wie Kapitalismus im 21. Jahrhundert aussehen kann. Ich glaube, dann würde ich die Frage stellen, was will er eigentlich erreichen? Will er mehr materielle Verteilungsgerechtigkeit oder will er mehr gesellschaftliche Teilhabe? Und das ist überhaupt nicht dasselbe. Also das mehr an Verteilungsgerechtigkeit, das ist so eine klassische Sozialpolitik, die sagt, naja, dann erhöhen wir eben die Mütterrente, verringern die Krankenkassenbeiträge, you name it.
Und die gibt es sogar, wenn ich kurz einhaken darf, in der neoliberalen Variante. Das war die große Idee der 90er Jahre, frühen Nullerjahre, Shareholder Value. Die Leute sollen im Prinzip durch Aktien im Prinzip zu Teilhabern werden am kapitalistischen Gesetz auf.
Das war eine Idee.
Genau,
Und das ist eine ursozialdemokratische Idee, mindestens seit dem Godesberger Programm. Die Vorstellung nämlich, dass man Zufriedenheit, Einverständnis mit der Gesellschaft, letztlich Lebensglück erzeugen kann, indem man der Wohlstand der Menschen steigert durch Wirtschaftswachstum. Und wir wissen heute, dass dieses Programm schlicht und einfach gescheitert ist. Also es gibt natürlich Verteilungsungerechtigkeit einerseits, andererseits den Menschen geht es so gut wie nie zuvor. Sind sie zufriedener als je zuvor? Nein, natürlich nicht. Also die Gleichung mehr Wohlstand ist gleich mehr Wohlbefinden, die geht ganz einfach nicht auf. Wenn nun Herr Kühnert meint, dass sich die Beschäftigten mehr an Entscheidungsfindungsprozessen beteiligen sollen, dann bin ich bei ihm.
Ja. Die Frage ist natürlich auch, wir haben gerade über Venezuela gesprochen, über das Problem, wenn eben zu viel beispielsweise politischer Einfluss auf Unternehmen stattfindet. Die Gefahr ist jetzt vielleicht nicht sofort gegeben, aber die Frage ist natürlich schon, schafft es etwas anderes als die klassische kapitalistische Ordnung, so viel Dynamik freizusetzen? Ich glaube, das ist ja das Dilemma, in dem viele, die wir beobachten, stecken, dass man sieht, die unglaubliche Dynamik wird freigesetzt durch den Marktgedanken. Und gleichzeitig sehen wir aber auch das zerstörerische Potenzial dieser Seite.
Naja, ich fürchte, auch Herr Kühnert weiß ganz genau, dass wir im Moment kein überzeugendes anderes Modell haben. Das heißt aber nicht, dass man nicht darüber nachdenken kann. Und das heißt schon gleich gar nicht, dass sich ein Schrei der Empörung auftun muss, wenn ein linker Politiker anmerkt, dass der Kapitalismus systembedingte Mängel hat. Herrgott nochmal, das wissen wir spätestens seit 2008, das wissen wir seit der Finanzkrise, und wir sind im Moment in einer sozialen Krise, in einer gesellschaftlichen Krise, in dem eine nicht unerhebliche Minderheit von Menschen ihr Einverständnis mit unserem Gesellschaftssystem aufkündigt, indem sie rechtsnationale Gedanken hegen und solche Parteien wählen. Und die Frage, wie reagiert man darauf, halte ich schon für sehr berechtigt.
Stefan Klein ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur am 500. Todestag des Mannes, dem Sie ein Buch gewidmet haben, Leonardo da Vinci. Wir behalten den großen Mann der Renaissance im Hinterkopf, wenn wir jetzt auf den Alltag der Deutschen Bildungsrepublik schauen. Heute am Nachmittag wird demonstriert. Frist ist Frust, heißt das Motto. Dahinter stecken GEW, Verdi und das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Der Frust gilt in vielen befristeten Verträgen an den Unis. Fangen wir vielleicht mal da an, Stefan Klein. Ist das nachvollziehbar?
Ja, das ist völlig nachvollziehbar. Unser Hochschulsystem ist aufgebaut nach dem Prinzip eines Durchlauferhitzers gewissermaßen. Wir haben kaum unbefristete Stellen im sogenannten Mittelbau. Also das sind die Leute, die einen großen Teil der Arbeit in der Lehre machen und die sind demotiviert. Die Frage ist, was die Antwort ist.
Ja, dieser Protest findet statt vor dem Hintergrund, dass ab morgen über viele Wissenschaftsmilliarden der Politik neu verhandelt wird. Da kann man dann auch über viele Details streiten, zum Beispiel auch über Vertragslängen und Beschäftigungsverhältnisse. Aber wenn wir mal das große Karo anschauen, Herr Klein, gerade an diesem Tag, an dem wir Leonardo da Vinci ehren, haben wir da eigentlich die richtigen Strukturen für künftige Leonardi, ist der
genau.
Plural, ja?
Ja, das ist die Frage. Und vor allem haben wir das richtige Verständnis davon, was wir mit unserer Ausbildung erreichen wollen. Also das vorneweg, ich finde den Hochschulpakt richtig. Ich glaube, die Hochschulen sind unterfinanziert und ich begrüße, dass der Bund da mehr Geld hineinstecken will. Ich begrüße insbesondere, dass sie explizit investieren wollen in die Qualität der Lehre. Ich glaube, das passiert viel zu wenig. Ich glaube, wir sollten aber mehr auf die Inhalte schauen und mehr die Frage stellen, was wir mit unserer Bildung eigentlich erreichen wollen. Wie zeitgemäß ist es, Hochschulausbildung, wie das zunehmend geschieht, als berufsvorbereitende Bildung zu verstehen? Also wollen wir Leute fit für den Arbeitsmarkt machen oder geht es vielleicht darum, auch das zu tun, was Andrea Del Verrocchio ganz großartig mit seinen Schülern, darunter Leonardo, geleistet hat, nämlich die Potenziale in diesen Menschen zu wecken und die jungen Leute dabei zu unterstützen, naja, ein Stück weit ihre eigenen Vorlieben und Interessen zu entdecken, sie dabei zu unterstützen, Fragen zu stellen, sie hungrig zu machen nach Wissen, nach Forschung. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das die Hochschulen im Moment immer leisten.
Es gibt eine berühmte Rede, die Steve Jobs, der Apple-Gründer, mal gehalten hat in Kalifornien vor Studenten. Und die Kernaussage war, stay hungry, also bleib hungrig and stay foolish, also auch ein bisschen verrückt.
Genau.
Es gibt ja so einige, die sagen, wenn man heute nach diesen Genie-Typen suchen müsste, müsste man wahrscheinlich eher im Silicon Valley suchen. Aber gut, aber mal bezogen auf das deutsche Hochschulwesen, was Sie als Ideal beschreiben, ist ja etwas, von dem sich die Hochschullandschaft in ganz Europa eigentlich wegbewegt hat.
Ne?
Also
in
Deutschland das Humboldtsche Ideal,
das
ja durch die Bachelor-Logik relativ stark ersetzt wurde.
Genau. Wir an der Berliner Universität der Künste versuchen gegenzusteuern. Wir haben ein für alle Studierenden verpflichtendes Studium Generale und
für das Sie auch verantwortlich
sind. Für das ich verantwortlich bin, ja. Und die Idee ist genau, die Studierenden aus den verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen und in einem beschränkten Rahmen natürlich dazu anzuregen, über die Horizonte zu schauen. Und das funktioniert sehr gut. Und ich glaube, dass das ein Modell sein könnte und auch sollte an anderen Universitäten. Wir können die fachliche Ausbildung, die brauchen wir, die können wir nicht ersetzen. Aber die fachliche Ausbildung, die kann nicht das Einzige sein. Wir müssen so etwas herstellen wie Gesprächsfähigkeit und wir müssen so etwas, naja, wir müssen ein Feuer anfachen, einen Hunger auf Neues.
Ein Hunger auf Neues. Stellt sich für mich jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Wäre ein Leonardo da Vinci bei seiner Herkunft überhaupt heute an einer Uni gelandet?
Puh, ich würde sagen, das hängt sehr davon ab, wenn er auf die richtigen Lehrer getroffen wäre und solche Lehrer gibt es, die entdecken, was in dem Jungen steckt, selbstverständlich. Und ich glaube, auch deswegen ist es so wichtig, dass wir investieren in Ausbildung und Motivation von Lehrenden, aber wirklich auf allen Ebenen, angefangen von den Kitas bis hin zu den Hochschulen. Ich glaube, und so verstehe ich das auch, die wichtigste Aufgabe eines Lehrers ist nicht, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln. Die wichtigste Aufgabe eines Lehrenden ist, den Schülerinnen und Schüler Hunger zu machen.
Stefan Klein, zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Sehr gerne.